Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Heute mit Nils Constander, der sich spezialisiert hat auf das Thema Recruiting, und zwar Recruiting für Sales-Mitarbeiter. Und dort nicht nur auf, ich sag mal, Social Recruiting setzt, sondern er hat da einfach massiv Erfahrung, wie man Leute richtig recruitet. Und darüber sprechen wir heute. Und wir gehen auf die verschiedenen Punkte ein, die wichtig sind, worauf man achten sollte, um richtig gute Mitarbeiter zu finden, aber auch, warum Sales so wichtig ist und warum Sales-Mitarbeiter so wichtig sind und wie man die Leute halt finden kann und dass Sales nicht nur einfach, ich sag mal, brutales Calling ist und aggressiv da draußen, sondern Sales-Teams auch einfach in die Kultur integriert werden müssen. Wir sprechen auch ein bisschen darauf, was AI in Bezug auf Mitarbeiter auf sich hat, auch wie der Recruiting-Markt sich verändert hat. Und deswegen kann ich nur sagen, viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Heute mit Nils Constander von Constander Solutions. Und wir reden heute über ein richtig spannendes Thema, nämlich Sales. Sales HR. Also was passiert auch gerade im Thema Recruiting in Deutschland? Und wie kann man eigentlich die besten Sales-Leute finden und warum ist Sales eigentlich so wichtig? Und ich denke, wir werden auch über ein paar andere Themen sprechen, deswegen lass uns reinstarten. Nils, sag doch mal ein paar Worte zu dir, was du so machst. Ich habe ja auch schon viel gehört, ja, und auch viel gesehen. Du bist ja da tatsächlich sehr, sehr gut in dem Bereich, Sales-Mitarbeiter für Kunden zu finden. Mhm. Und da dann, ja, damit erhöht sich meistens auch direkt der Umsatz, wenn man den richtigen Sales-Mitarbeiter einstellt.
Da ist was dran. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Nils. Nils Constander, ich bin seit 2018 selbstständig unterwegs, mache aber tatsächlich Recruiting schon seit 2010, habe schon einiges gesehen und war auch schon sehr, sehr lange im Tech-Recruiting zum Beispiel unterwegs, ITler, als das noch so total schwierig war. Ich war irgendwie immer dieser Typ, oh, die Stelle ist scheiße schwer, Nils, willst du sie machen? Das war immer, ja, das war schon tatsächlich schon relativ früh so und das war viel IT-Engineering habe ich gemacht. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so mit der Selbstständigkeit kam dann auch so, hey, Sales, das liegt mir irgendwie, Leute beraten, verstehen, was ein Kunde braucht, ihm dann eine Lösung bauen, das ist für mich Sales eigentlich so, wie es lebt und lebt und kann mich dann halt mit dieser Zielgruppe extrem gut identifizieren und hatte dann irgendwann mal das Glück, dass jemand mich angefragt hat, gesagt, hey, ich brauche Sales-Leute, kannst du mir helfen? Und ich sagte, ich kann es versuchen und das hat ganz gut funktioniert.
Ja.
Und jetzt machen wir das. Wir sitzen in Augsburg, wir sind 6 Leute. Ich bin 37, ich habe 2 Kids, 2 Söhne, eine Frau und das ist so, was mich umtreibt.
Ja, cool, das ist richtig gut. Erzähl doch mal, was das Hauptproblem eigentlich ist im Recruiting und gerne auch dann spezifisch auf Sales Recruiting, weil ich glaube, vielen ist gar nicht klar, wie man, warum richtig gutes Recruiting so essentiell ist.
Also ich glaube, das Hauptproblem im Recruiting, also es gibt diverse Probleme, aber ich glaube so wirklich, das Hauptproblem ist, dass am Ende des Tages Unternehmertum ab irgendeiner Stufe in allermeisten Fällen ein Recruiting-Game ist.
Oh, interessant.
Dass du halt irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich möchte mich in dem und dem Bereich weiterentwickeln. Mhm. Sagen wir zum Beispiel Sales, so ich habe eine super Dienstleistung, ich brauche nur mehr Kunden, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Dann ist der größte Hebel halt, ein Team aufzubauen,
das stimmt, ja,
dass dir diesen Kunden bringt. Oder deine Dienstleistung funktioniert noch nicht so gut. Dann ist es super, jemanden zu finden, der diese Dienstleistung halt vielleicht besser beherrscht als du. Und deswegen ist Unternehmertum ab irgendeiner Stufe meistens einfach ein Recruiting-Game. Und ich glaube, das ist so erstmal, warum ist es so wichtig. Und das Hauptproblem ist, finde ich, dass es nicht so intuitiv ist. Ja, dass du oft viele gehen ran und sagen, ich brauche jetzt eine Person, die XY kann. Mhm. Ja, also, mal ein Beispiel. Ich habe zu wenig Leads. Ich brauche jemanden, der Lead-Gen kann. Das ist auch richtig. Und das bringt auch kurzfristig, mittelfristig weiter. Aber die Wahrheit ist, meistens brauchst du jemanden, der das gerade gut kann und noch das Potenzial mitbringt, sich auch so weiterzuentwickeln, wie du deine Company weiterentwickeln kannst. Mhm. Dann kommst du zum Beispiel zu so Themen wie, passen die Values und so. Und viele Firmen verstehen gar nicht, was ihre Values eigentlich sind.
Ja.
Stehen welche an der Wand? Ja. Gelebt sind es ganz andere. Und ich glaube, das größte Problem ist eigentlich im Recruiting, dass es so vielschichtig ist.
Mhm.
Ja, dass die vielen Menschen halt der Zugang fehlt, zu verstehen, ich lege heute einen Schalter um, der jetzt gleich einen Impact, Aber der richtige Impact ist eigentlich erst nach 2-3 Jahren. Also sowas wie, stell dir vor, du schaust mit so einem...
Wie SEO,
so ein bisschen, ja, genau. Aber stell dir vor, du schaust mit so einem Teleskop irgendwie in Weltall und du stellst das nur so 5 Grad um, dann bist du halt auf einem anderen Planeten.
Ja, absolut.
Und so ist das, glaube ich, dieses Feingefühl dafür zu haben, welche Person bringt dich wirklich weiter. Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Die dann zu finden und so weiter, da ist man dann schon sehr in den Details drin.
Ja.
Das fällt auch vielen schwer.
100%.
Aber ich glaube, so die zwei Sachen, würde ich so sagen, sind die Hauptprobleme.
Wie wichtig ist das Alignment von Values, Mission und Fit ins Team und in die Kultur? Versus Skillset. Also
für mich essentiell, ja. Also ich glaube, wenn du jemanden hast, der die Skills mitbringt, aber so überhaupt nicht allein ist mit deiner Mission, mit deinen Values,
würde
ich sagen, ist ein schlechter Hire. Ja. Also ich würde echt so weit gehen. Beispiel, ich hatte mal jemanden geheiert, damals, das war ein App-Entwickler, so ja, schon ein paar Tage her. Und das war ein unfassbar guter App-Entwickler. Ja, der hat Tasks bekommen, der hat die in einer halben Stunde retourniert, da gab es noch nicht mal AI, also so, wow, okay, das ist krass. Und der war aber so zum Beispiel, der hat dann die App angeschaut für die Firma, die ich damals rekrutiert habe, und meint, da war halt ein 4-köpfiges Team. Ja, und die haben da irgendwie ein halbes Jahr dran geschraubt. Mhm. Hat das angeschaut und meinte, die würde ich allein in einem Monat bauen.
Boah.
Ja, genau. Und das ist halt so, hey, das wäre ein grandioser Entwickler gewesen, aber der hätte halt das Team gesprengt.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass, oder strategisch, als Unternehmer, Unternehmertum oder als Unternehmen an sich, bist du gut beraten, irgendwas zu tun, was du nur im Team gut machen kannst, weil es ist sehr schwer kopierbar. Ja. Wenn du was machen kannst, was irgendwie 10 Einzelkämpfer gut machen können, dann geht es eigentlich nur darum, diese 10 Einzelkämpfer zu finden. Aber 10 Leute, die an sich sehr gut sind und das dann auch noch in Kombination, ist eigentlich sehr schwer kombinierbar.
Das ist spannend, was du sagst. Das habe ich noch nie so gehört. Die Problematik, die wir jetzt ja auch haben mit AI, ist, eigentlich lässt sich alles extrem schnell kopieren.
Mhm.
Selbst die AIs kopieren sich ja gegenseitig. DeepSeek hat ja auch ein bisschen ChatGPT kopiert.
Mhm.
Aber im Prinzip, wenn du jetzt was siehst, kannst du es in der AI sofort replizieren.
Mhm.
Und da geht es ja vor allem auch darum, zum Beispiel jetzt, wenn wir über SaaS sprechen, ja, SaaS-Software hat jetzt ein echtes Thema, weil ich habe jetzt, wir hatten letzte Woche die SMX München, Europas größte Suchmaschinenkonferenz, da haben wir moderiert und hatten auch einen Stand, aber wir haben ein Kicker-Turnier da gemacht. Und für dieses Kicker-Turnier brauchten wir eine Software, weil es waren immer wir von Voxo, haben immer gegen die anderen gespielt, gegen unsere Leads sozusagen, Gibt es keine Software auf dem Markt, die es kann. So.
Verrückt.
Genau. Dann musst du selber was programmieren. Da sind wir auf eine der AI-Anbieter gegangen und ich habe das Ding in 2 Stunden fertig geschrieben gehabt. Natürlich kann ich auch ein bisschen programmieren, ja, aber ich habe das Ding in 2 Stunden fertig geschrieben. Das heißt für mich auch, wir haben jetzt einfach, das ist kompletter Gamechanger, was solche Entwicklungsthemen angeht. Ich bin einfach viel schneller fertig, ich brauche da teilweise die Leute gar nicht mehr für und habe dadurch eine ganz andere Ausgangsgrundlage und das verändert natürlich einiges. Also die Kopierbarkeit für ein SaaS ist dadurch natürlich sehr, sehr hoch. Das heißt, vorher hätte ich hätte jetzt eine Software ausgewählt, 20 Euro im Monat gezahlt, das gemacht. Jetzt programmiere ich das Ding selber und lasse einfach bei mir laufen und habe genau das, was ich brauche. Und das ist natürlich ein Gamechanger. Und damit meine ich, selbst Sachen, die komplex erschienen, wo Leute auch lange dran entwickelt haben, sind für den kleineren Anwendungsfall sehr schnell kopierbar, aber das Team natürlich nicht.
Genau, das Team ist nicht kopierbar und ich glaube, da liegt halt sehr viel Magic drin. Also so zum Beispiel bei so ein Grundwert von uns so und ich zum Beispiel hire und fire nach Values, ja, das ist auch sehr klar bei uns so kommuniziert. Und ein Wert ist zum Beispiel Analyze and Execute. Ja, also wir gucken uns die Dinge ganz genau an, wir bleiben aber nicht in so einem Forscher-Mindset, sage ich jetzt die ganze Zeit, sondern irgendwann executen wir es auch. Und da wäre ja zum Beispiel AI wahrscheinlich stärker als jeder Mensch. Analyze. Guck dir mal das ganze Internet an.
Deep Research ist schon sehr gut.
Ja, extrem. Aber ich sehe analysieren jetzt gar nicht so per se, dass es nur so numbers-driven ist. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen bei uns im Team, der ist Copywriter, der ist ein extrem guter Denker und extrem klarer Denker, aber ich glaube, was er wirklich herausragend, was ihn so sehr, sehr unique macht, ist so, er versteht einfach diese zwischenmenschlichen Töne sehr gut und er kann auf dieser Ebene analysieren. Und dann haben wir andere Teamkollegen, die halt auf dieser Zahlenebene extrem gut sind. Und das zu kombinieren, das ist so unstrukturiert eigentlich, Das ist einfach so, dass man die beiden quasi zusammensetzt.
Okay.
Das könnte ich zum Beispiel keine AI prompten, weil ich gar nicht wüsste, was ich prompten soll. Ne? Dann liegt es wahrscheinlich eher an meiner Beschränktheit als an der AI. Aber das ist so, da kommen dann Cases raus, wo ich mir dann sage, dann gucke ich mir irgendwie eine Kampagne an, mit der wir halt Sales-Mitarbeiter finden, denke mir so, geil, wie seid ihr da drauf gekommen? Und dann, okay, verstehe. Das ist einfach diese Kombination aus diesen zwei Menschen, die das gemacht hat.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass es ein Prompting-Thema ist. Wir haben noch ein Informationsthema, was der AI fehlt. Und zwar, wenn wir in komplexere Sales-Prozesse oder sowas einsteigen oder auch selbst bei dem Thema Autovergleich. Wenn die Daten nicht im Internet verfügbar sind, hat die AI ein großes Problem, es wirklich zu vergleichen. Das heißt, wenn viele Sachen sich hinter einem Login befinden, zum Beispiel bei großen SaaS-Systemen oder dort auch aus Erfahrung spielen, kannst du sie nicht vergleichen. Ja, wir haben zum Beispiel Data Enrichment gestern mit Deep Research verglichen. Also für einfach, wenn wir Kontaktdaten haben, die zu enrichen mit Data. Da weiß ich, da fehlt der AI einfach ein paar Erfahrungsdaten, die nicht besprochen worden sind in irgendeinem Forum, die nicht sichtbar sind für sie. Genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Auto nehmen, das Gefühl des Leders, was in dem Auto verbaut ist, kann die AI nicht wissen, wenn es nicht irgendwo besprochen worden ist. Ich glaube, aber da sind wir nicht so weit weg von, ja, das dauert noch ein bisschen. Aber das sind so Themen, die kannst du auch nicht prompten. Deswegen glaube ich auch, dass es dort noch eine Differenz gibt. Und wir kommen da später auch noch zu, nämlich zum Thema, warum, also welche Jobs einen krassen Impact haben durch AI und welche Jobs erstmal keinen so krassen Impact haben werden durch AI. Da habe ich auch noch ein paar coole Beispiele mitgebracht. Ja. Genau. Aber eine Frage wollte ich noch sagen. Und zwar, ist Recruiting, also Recruiting im Sales natürlich auch, aber Recruiting, ist es Chefsache oder ist es etwas, was man so nebenbei machen kann?
Ja, auf gar keinen Fall nebenbei. Ist auch für mich ein K.O.-Kriterium, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, wir sollen Leute für die finden und es gibt keine Person, die wirklich accountable für und die Zusammenarbeit ist, sagt, diese Person hat den Hut, muss dann nicht der Chef sein, aber es muss quasi einen Chef geben. Also nebenbei funktioniert extrem schlecht. Und ich denke, ja, es ist sehr, sehr, sehr lange Chefsache. Du kannst es schon delegieren, aber es ist so ein bisschen, wie du auch einen Sales-Prozess anfängst zu delegieren. Du delegierst erstmal ein Stück, also oft dann so Top-of-Funnel, so im Sales ja dann so, ich hole mir erstmal jemanden, der die Erstgespräche führt und so weiter, dann die Zweitgespräche und dann kannst du schon, wenn du relativ lange in deinem Team, wenn sich das sehr, sehr gut eingespielt hat, dann kannst du da schon das delegieren. Aber ich würde mal sagen, für 90% der Unternehmen ist es überhaupt nicht relevant, weil die einfach noch zu klein sind. Ja.
Wie wichtig ist das Bauchgefühl beim Bewerbungsgespräch? Also CV kommt rein, oder fangen wir mal vorne an, okay, bevor ich meine Bauchgefühl-Frage stelle. Aber wie wichtig ist das CV heute noch? Also wirklich das Curriculum Vitae, der Lebenslauf.
Ja, das wird ja untersucht. Es hat eigentlich so gut wie keine Aussagekraft, wird aber trotzdem ständig benutzt. Also unsere Kunden wollen das auch regelmäßig. Und ich finde auch persönlich, ist es schon irgendwie, ich sehe da irgendwie was.
Wir nutzen es meistens so, wenn die keinen CV schicken können, dann sind sie auch nicht wirklich interessiert.
Ja, genau.
Also wir haben ja auch higher qualified Stellen. Ja? Also es ist jetzt ja nicht so, wir suchen ja jetzt nicht irgendwas, wo, ich will jetzt nicht despektierlich klingen oder sowas an dieser Stelle, überhaupt nicht, sondern wenn wir eine Stelle suchen, wo jemand vielleicht einen Job ausführt, der nicht typischerweise am Computer ausgeführt wird, dann muss er jetzt nicht unbedingt den klassischen CV schicken. Das macht ja vielleicht keinen Sinn. Aber bei uns, wir haben meistens Hochschulabsolventen, die irgendwas studiert haben und die haben schon mal CV geschrieben, und da können sie uns einfach aktualisieren und schicken.
Ja, genau. Ich habe auch schon Bewerbungen bekommen bei uns intern so für Online-Marketing-Manager und dann ist das so eine Word-Datei, die einfach so echt grottenschlecht formatiert ist. Sowieso nicht mal die Zeilen fangen nicht mal auf der gleichen Höhe an. Dann denke ich mir, okay, das im Online-Marketing, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Das ist noch ein sehr, sehr langer Weg.
Ja.
Ja, deswegen, der CV spielt schon eine Rolle, aber es ist untersucht, dass so quasi, wie gut sagt der CV aus, ob jemand im Job ist, das ist eigentlich fast 0%.
Ja, das würde ich auch sagen.
Genau.
Ja. Meine Lieblingskenntnis ist immer unten bei Kenntnissen, das ist so der Klassiker, ist dann immer so MS Word oder sowas. Ja,
genau.
So, okay, das ist nur bei Entwicklern relevant, ob sie Java können oder C++ und sowas. Aber super spannend. Und dann, sagen wir mal, die Person schafft es durch. Wir machen es typischerweise so, wir haben dann einen Discovery Call mit den Leuten und machen mal ein Vorgespräch, dann machen wir auch mal eine Case Study oder so. Und dann haben wir die Person vor uns. Wie wichtig ist das Bauchgefühl? Würde mich einfach mal interessieren. So, weil wir also Motivation ist bei uns wichtig und Culture Fit.
Ja.
Also ein bisschen auch Bauchgefühl, lustigerweise. Ja.
Also würde ich vielleicht ganz kurz ausholen, damit so im Ganzen irgendwie so einen gewissen Kontext hat. Also, was gucke ich mir eigentlich an, wenn ich jemanden hire? Also, ich gucke mir schon an, Vita, so was hat derjenige gemacht? Ich gucke mir ganz stark an Motivation. Ja, ich würde niemals jemanden einen Job verkaufen. Dann größte Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fail wird, ist das. Also, was motiviert die Person wirklich? Value Fit, ja, also unsere Values versus die Values, die derjenige mitbringt, ist das ein Match? Und dann die Skills, das schaue ich mir an. Und ich bin eher so der strukturierte Typ, wir haben dann immer eine Matrix beim Obam so, ja, und da musst du dich schon auch von den Scores durchsetzen und so weiter, das entscheidet nicht ich, das entscheiden wir im Team und so weiter. Having said this, wenn mein Bauchgefühl Nein sagt, würde ich absagen. Ah, also dann, ja, das ist schon dann nochmal so ein Veto.
Ja.
Ich habe das auch übergangen in der Vergangenheit. Ja. Ich glaube, so jeden Fehler, den ich gemacht habe, den musste nicht jemand anders machen. Und tatsächlich, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte, Beispiel, jemand war echt gut so für eine Sales-Rolle, sogar bei uns in-house. Motivation hat er, war ganz gut, Values, ja, passt, eigentlich alles gepasst. Aber irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, der will gar nicht diese Sales-Rolle, der will eigentlich eher ins Marketing. Ja, und dann war er so, ja, aber das passt schon, weil Sales auch cool und so weiter. Und, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, nee, das ist gar nicht cool.
Ja.
Ich wollte unbedingt diese Rolle, ne, 6 Monate später, 60.000 Euro ärmer, haben wir dann beide festgestellt, es macht keinen Sinn, hier weiterzumachen. Und deswegen mein Learning, so Bauchgefühl. Wir sind schon, glaube ich, wir sind Menschen, die irgendwie eine AI entwickelt haben. Super.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Menschheit. Gleichzeitig sind wir schon noch auch so ein Stück weit Höhlenbewohner. Und dieses Bauchgefühl, das ist schon auch ein krasses Tool, das über viele, Generationen entwickelt wurde.
Da gegenüber anderen Leuten, das ist total krass, ne?
Total, total.
Also wir haben zum Beispiel, also wir haben uns ja kennengelernt und ich hatte sofort voll das positive Gefühl.
Ja, genau.
Also einfach so, kein Problem, Vertrauen sofort da. Aber das ist natürlich auch, ist wirklich auch was sehr Individuelles an der Stelle. Wenn wir mal drauf gehen, wie teuer, also vielleicht vorab noch, was sind deine 3 größten Red Flags beim Hiring?
Red Flags, ich sage einfach mal so für mich persönlich, das eine ist, wenn die Motivation nicht stimmt, also wenn ich nicht im Hinterkopf habe, ich will genau, dass jemand da drauf Bock hat und der mir das einfach sagt, da habe ich Bock drauf. Also Beispiel, wir haben jetzt jemand gesucht für LinkedIn Outreach.
Cool.
Und Kandidatin erzählt so, ich sage, okay, was für so Motivation und so weiter. Wir haben da einen gewissen Fragenkatalog auch. Erzählt mir, hey, sie war früher schon immer auf Facebook in Gruppen drin und das ist eigentlich ihr Hobby, dieses Outreach auf Social Media. Das ist halt so Motivation, check.
Ja,
wenn jemand sagt, hey, ich bin aber, eigentlich möchte ich die ganze Zeit mit Leuten reden. Dann sagst du, okay, aber eigentlich bist du doch vor LinkedIn, das ist ja dein Job. Nicht gut, das ist Red Flag. Red Flag ist für mich, wenn jemand gar nicht humble ist, also wenn jemand eigene Fehler nicht eingestehen kann, den Fehler woanders sucht, ist für mich absolute Red Flag. Würde ich niemals hiren. Und eine weitere Red Flag ist so eine immer wieder abzeichnende Unzuverlässigkeit.
Ja, okay.
Ja, also das wäre für mich so, ich kann es nur persönlich sagen, für die Kunden arbeiten wir dann schon raus, das sollte eine Red Flag für dich sein, aber ich bin zum Beispiel jemand, so, wenn der Termin um 19 Uhr ist, dann bin ich 5 vor da.
Ja.
Wenn ich sage, ich schicke es dir am Donnerstag, dann versuche ich es dir eigentlich am Mittwoch zu schicken und so weiter und so tick ich und irgendwie trage ich auch diese Erwartungshaltung in mir.
Ja.
Und wir sind alle so bei uns und das ist super, weil du weißt, wer macht's, du, alles klar, es ist einfach
verlassen.
Consider it done. So. Und jemand, der das nicht macht, der würde halt einfach allen tierisch auf den Zeiger gehen.
Absolut, 100%.
Deswegen wäre das für mich eine Red Flag.
100%. Und ist auch natürlich, ist eure Culture.
Voll, am Ende des Tages. Unsere Culture, ja, genau.
Dann passt er natürlich da nicht rein. Ja. Finde ich einen super spannenden Punkt tatsächlich.
Was hast du für Red Flags?
Bei uns, das Unzuverlässigkeitsthema ist tatsächlich auch super wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Recruiting ganz konkret sind und jemand schickt etwas nicht in der Zeit, die wir vereinbart haben oder kommt nicht zum Termin rechtzeitig, wie wir es vereinbart haben. 5 Minuten ist dann nicht das Thema, wenn er sagt, hey, pass auf, mein Kind ist gerade, ist irgendwas passiert, ich muss da kurz, no worries, ja.
Aber ist wenn ja wieder so einfach, zuverlässig, wenn ich Bescheid sage. Genau. Ist gerade was passiert, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
So. Alles gut, ja. Also es gibt für alles auch immer eine Erklärung. Aber du merkst es sofort, wenn die Leute nicht zuverlässig sind. Das haben wir. Und da sind wir auch tatsächlich sehr, sehr schnell, dass wir das sagen, okay, das passt dann nicht. Weil wir müssen so arbeiten, dass wir einfach uns verlassen können auf die anderen Leute. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Red Flag bei uns. Ansonsten, das ist eigentlich das Größte. Sonst Red Flags haben wir. Bauchgefühl ist ein Riesending. Ja, ich habe die Intuition ein paar Mal nicht drauf gehört. Ich hatte sie und die Hires waren sehr teuer. Ja,
ja, ja, voll.
Ja, da hast du so diesen deutschen Logiker, ne?
Ja, ja.
Wir brauchen niemanden für die Stelle. Jetzt haben sich da nur zwei Leute beworben. Jetzt nehmen wir den Besten aus den Zweien. Anstatt zu sagen, hey, das sind beides nicht die idealen Kandidaten.
Unser Funnel ist broken.
Ja, genau. Das ist halt so der Punkt dabei. Ja, ja. Und ich habe auch eine Sache wirklich gelernt. Jetzt, da kann ich gar nicht die Red Flags zu Ende führen. Aber ich führe doch mal die Red Flags zu Ende. Und zwar, wie gesagt, Terminpünktlichkeit, besonders beim Recruiting. Dann Motivation, wenn die nicht da ist. Wenn ich merke, dass die Motivation nicht da ist, ähnlich bei dir, ist ein Thema. Und am Ende ist es auch so ein bisschen Cultural Fitting, also wirklich die, wenn ich merke, so das wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit unserem Team, dann muss ich auch rauslassen tatsächlich. Aber das Lustige ist ja, wir deutschen Logiker, wir sitzen dann da und dann versuchen wir da trotzdem jemanden drauf zu pressen auf die Stelle und das funktioniert nicht. Deswegen würde ich auch mal die Frage: Ein falscher Hire ist wahrscheinlich teurer, als niemanden einzustellen oder jemanden zu bezahlen, die richtige Person zu finden.
Ganz bestimmt. Also ganz bestimmt. Also, ich habe es mir selber schon mal ausgerechnet, irgendwie, wenn du einen Fehlhire hast, für nicht mal so eine eher so juniorige, mittlere Position, bist du schnell, wenn du das in der Probezeit sogar noch beenden würdest, weil du sagst, okay, das passt nicht, bist du ganz schnell bei 60.000 Euro.
Wahnsinn.
Ja, und so habe ich das ausgerechnet. Ich war letztens auf einem Event, da haben die sogar gesagt, es ist eher so das Gehalt Faktor 6.
Krass, ne?
Ja, genau, weil du hast halt auch so Dinge drin, die schwer reinzurechnen sind. So, wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich ins Onboarding gesteckt? Wie viel Zeit habe ich nicht ins Onboarding, sondern ins Gedankenmachen gesteckt? Ist das noch gut und so weiter?
Wie viele Kunden hast du deswegen nicht gewonnen oder vielleicht auch verärgert?
Ja, genau.
Ja, gibt's auch.
Ja, das ist so das eine. Was sehr spannend ist, zum Beispiel im Sales Hiring bei uns, kannst du schon auch sehr krass ausrechnen, sowas wie Opportunity Costs, also jemanden nicht zu haben, ist auch extrem teuer. Ja, also ich habe jetzt einen gesprochen, hat sich auch dafür entschieden, da mit uns zusammenzuarbeiten und dann habe ich das mit dem mal so ein bisschen durchgegangen. Er hat das Thema aufgemacht, gesagt, ja, lass uns gerne mal reinschauen, dass er eigentlich irgendwas zwischen 30 und 50.000 jeden Monat liegen lässt.
Wahnsinn, oder?
Ohne diesen Vertriebsmitarbeiter. Das und das Wahnsinn. War nur in Anführungszeichen, jemand, der Leads generiert.
Ja,
es war noch nicht mal so ein Vertriebsmitarbeiter, wo man sagt, okay, der ist schon mit allen Wassern gewaschen, der macht das schon seit 8 Jahren, der bringt sein Netzwerk mit uns. Das war noch gar nicht so weit. Aber und dann ist es eigentlich so, ne, wenn du jetzt 50.000 im Monat mehr machst und dir denkst, okay, vielleicht mache ich gerade 500.000.
Ja.
Ja, dann denkst du dir so, wow, okay, krass.
Schon
ich kann das, so. Du wirst wahrscheinlich wenig Sachen in deinem Business finden, die so einen Hebel haben.
Total.
Also, und warum warten wir? Also worauf wartest du jetzt noch? Und die Frage, glaube ich, sollte sich schon jeder stellen, der überlegt zu hiren. Ich bin im Sales, deswegen ist das oft im Sales, aber auch unabhängig von der Rolle, was kostet es mich eigentlich, jemanden nicht einzustellen?
Ja.
Und dann, wenn du in dem Moment bist, wo du jemanden hast, zu fragen, okay, was kostet es mich, wenn das nicht die richtige Person ist. Wäre es mir dieser Versuch wert? Ja, das ist schon nochmal wichtig. Ich finde, ein Fehlhire ist einfach sehr painful.
Ja, voll.
Also, ja.
Es ist richtig painful. Ich glaube auch, dass die Geschäftsführer oder auch die HR-Leute, die können extrem gut am Hiren in dem Bereich, wo sie sich gut auskennen.
Mhm.
Also zum Beispiel, wir hiren sensationelle SEO und Online-Marketer, muss man auch sagen. Also die Leute, die bei uns im Team
sind.
Ich liebe es mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann, manchmal denke ich mir so, oh mein Gott. Ich wäre nie auf die Sachen gekommen, auf die kommen. Es ist so cool, mit denen zusammenzuarbeiten. Freue mich immer jeden Tag. Aber ich glaube, ich werde zum Beispiel wahrscheinlich relativ schlecht im Sales-Person hiren, weil ich nicht genau weiß, auf was ich achten muss.
Ja, es gibt, also ich schwöre auch drauf, mich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren, vom Skill her. Gibt ja verschiedene, im Recruiting gibt es ja so, wir sind der Recruiting-Anbieter
für
XY-Industrie. weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich suche jemand eine Assistenz oder ich suche irgendwie einen Architekt, einen Techie, oder ich suche irgendwie einen Closer, sind so unterschiedliche Leute und die Zielgruppe, also du musst ja verstehen, wie tickt die Zielgruppe, damit ich sie gut anwerben kann.
Ja, klar.
Ja? Also wir haben jetzt eine Social Sales, wir haben jetzt eine Kampagne gestartet letzte Woche, wir haben 130 Bewerbungen in einer Woche mit einem, was haben wir in der Woche ausgegeben, Adspend, paar hundert Euro.
Ja, mega krass.
So, und jetzt können wir halt richtig reingehen und sagen, okay, und jetzt haben wir diese 8 Kriterien und die sind knallhart. Wer erfüllt diese 8 Kriterien und dann filtern wir die durch. Das machen wir auch für unsere Kunden. Mhm. Ja, also wir generieren die Bewerber, aber wir qualifizieren die auch vor. Ja? Ich würde keinem Kunden nur 30 Bewerbungen weiterschicken. Das wäre
ein Abtransfer.
Ja, natürlich nicht. So, und ich kann das aber nur so gut, weil ich einfach die Sales-Zielgruppe in- und auswendig kann. Ich weiß ganz genau, was sind die Kriterien, auf die sie genau gucken. Dann spreche ich mit dem Kunden. Ich brauche 1,5 Stunden. Dann löchern wir den mit Fragen. Und dann weiß ich, okay, das ist herausragend gut für ein Sales bei dir. Das ist super und das ist nicht gut, das sprechen wir aber auch an. Mhm. Weil jemanden, der da die Krise kriegt, der soll sich dann lieber nicht bewerben und so. Und das kann ich halt gut, weil ich jede Woche eine neue Kampagne mache für Sales Guys.
Ja, klar.
Super. Und wenn das so sehr gemischt ist, mir würde da tatsächlich ein bisschen so die Tiefe fehlen. Ja, ich würde die Zielgruppe nicht gut genug verstehen. Und deswegen geht es dir wahrscheinlich so im SEO, dass du sagst, klar, ich atme SEO in and out, so seit 100 Jahren gefühlt. So, wenn ich mich mit jemandem über SEO unterhalte, habe ich sofort, weiß sofort, geil.
Ich schaue die Website an und ich weiß schon, wo meistens die Fehler liegen. Ja. Jetzt nicht sofort die unoffensichtlichen, aber man sieht es relativ schnell. Du hast halt die Erfahrung. Das ist wirklich das Thema Erfahrung. Man glaubt immer, Erfahrung ist etwas, was man lernen kann oder accelerieren kann, aber Erfahrung kommt tatsächlich durch Machen und Erfahrung. Also es ist, ich sehe viele Probleme, die kann ich lösen, einfach nur, weil ich sie schon 100 Mal auch gelöst habe und weiß genau, wie man sie angehen muss. Und das ist halt Erfahrung. Und genauso hast du, wenn du eine Bewerbung siehst, du weißt schon, du hast in deiner Erfahrung, weißt du, die passt oder passt nicht.
Ohne
auf irgendwelche Faktoren zu gehen. Das kann auch die AI noch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen zu einem Punkt, den wir schon hatten mit der Intuition. Ich glaube schon am Ende ist es, ich habe im Recruiting einfach mittlerweile eine extrem gute Intuition, funktioniert nicht.
Ja.
Ja, und dann bin ich schon so ein bisschen analytischer Typ, der sagt, okay, aber wir testen noch andere Hypothesen und ich bin auch offen, wenn ich einfach so bewiesen habe, dass ich auf der falschen Fährte war, was natürlich schon auch passiert, dann gehen wir halt einen anderen Weg. Ja, aber an sich ist das für mich relativ schnell auch zu spotten, wo das Problem liegt. Das ist, glaube ich, wichtig. Also sowas zum Beispiel wie viele kommen und sagen im Sales, ich brauche jemanden, der nur Leads bringt.
Ja.
Ja? Und dann schaue ich es mir an. Und Sales ist ja schon
brauchst mehr.
Brauchst ein gutes Angebot, dann brauchst du eine Leadquelle, dann brauchst du einen Mechanismus, diese Leads zu konvertieren.
Musst du aber die Leute sprechen.
Genau, und dann musst du es aber auch noch gut delivern. Weil wenn du es nicht gut deliverst, dann wirst du ja niemals irgendwie auch so gut Empfehlungen und so weiter bekommen. Klar. Und dann schaue ich mir schon an, okay, was sind eure Positionierung? Ich mache Modern Workplace.
Ja.
Alter, das ist 100 Jahre her. Das ist, also, ja, da brauchst du keinen. Also,
Obstkorb.
Genau. So in der Art, ja, das ist ja, da tust du jemandem aber keinen Gefallen, den du den Job kriegst. Ja, das ist ja eine Quälerei. Das ist Strafarbeit, die du hier anbieten willst. Ja. Und deswegen nehmen wir auch nicht alles an. Also können glaube ich, bei der Tiefe und so, wie wir uns involvieren, vielleicht 2 Kunden pro Monat annehmen. Mhm. Und dann sind wir auch gut beschäftigt und dann ist das auch eine enge Partnerschaft.
Ja, sehr cool. Wie werde ich dann ein attraktiver Arbeitgeber gegenüber dem Kandidaten? Was sind so also die wichtigsten Punkte?
Dass du die Kandidaten selber fragst.
Ja?
Das wäre, glaube ich, der absolut wichtigste Punkt. Und also ich bin ein Freund einfach Feedback. Also ich würde bei meinen Mitarbeitern anfangen. Ich würde es immer, fast alles, was im Recruiting gut funktioniert, ist irgendwann von innen gestartet, dann nach außen. Und ist schon genau die richtige Frage. Wie werde ich zum attraktiven Arbeitgeber? Das ist viel wichtiger. Also wenn du Scheiße mit Gold ansprühst, so, dann ist das nicht irgendwie gut gebaut. Und ich würde immer bei meiner Belegschaft anfangen und die halt fragen, okay, was macht uns gut? Mhm. Wo können wir irgendwie noch miteinander arbeiten, das besser zu machen? Und ich habe zum Beispiel das früher immer so ein bisschen so als persönliche Schwäche empfunden, weil wir jetzt ein kleiner Arbeitgeber sind. Dachte ich mir, boah, wie kann ich denn gegen die Großen so irgendwie konkurrieren? Und das haben wir noch nicht und da sind wir nicht perfekt. Und habe dann diesen Dialog zum Beispiel gestartet. Und heute, was halt die Leute bei uns total schätzen, dass sie halt diesen Impact haben,
ja,
und dass sie Dinge einfach verändern können.
Ja,
und
ist cool.
Genau, und das, dann merke ich erstmal so, okay, ich weiß erstmal, wer meine Zielgruppe ist. Leute, die darauf Bock haben.
Ja,
Leute, die sagen, ich will mich ins gemachte Nest. Das, die kann ich eigentlich guten Gewissens ausschließen. Ja, die brauche ich überhaupt nicht. Und das ist eigentlich so, die Leute fragen, die du hast, dir ganz klar zu sein, welche Zielgruppe ist eigentlich deine Zielgruppe. Und dann halt, da bin ich so super simpel, so jeden Monat, wenn du schnell bist, ansonsten jedes Quartal eine Sache machen, die gut ist für die Zielgruppe.
Mhm.
Einfach eine, umsetzen, next, umsetzen, next, umsetzen, next. Und auf einmal kriegst du Bewerbungen und sagst, ich habe gesehen, ihr macht das und das, finde ich geil. So, das ist eigentlich relativ simpel. Cool. Ja.
Wie wichtig sind Benefits?
Also Benefits, wenn jemand wegen den Benefits startet, no okay. Good. Und gleichzeitig finde ich schon cool, so Arbeit ist halt ein großer Teil vom Leben.
Ja.
Ja? Viele reden ja immer so, Arbeitszufriedenheit wird dann gemessen und so. Das ist für mich ehrlicherweise totale Quatsch-Metric, weil Arbeitszufriedenheit ist eigentlich ein Teil von der Lebenszufriedenheit.
Ja.
So, und ich gucke schon, dass richtige Benefits zahlen da schon drauf ein. Aber es ist jetzt nicht so, hey, du kriegst ein Fitness. Ja, wenn du ein Fitnessstudio gehen willst, dann
zahlen
wir halt ein Fitnessstudio. Wenn es ein cooles Offer gibt und wir das alles wollen, dann können wir das auch machen und so weiter. Ich glaube, Benefits, wirkliche Benefits, und das ist schon wichtig, ist eher so auf so struktureller Ebene. Also Flexibilität ist schon ein krasser Benefit. Wenn du wirklich guten Gewissens sagen kannst, ich kann dann starten, wann ich will. Ich kann dann aufhören mit der Arbeit, wann ich will.
Ja.
Ich gehe mittags zum Pumpen, dann treffe ich eine Freundin und
ja,
dann
genau.
So. Und das ist wirklich, und dein Chef schaut dich 0,0 schief an.
Ja.
Ist schon ein geiler Benefit. Und wenn das zu deiner Arbeitsweise gut passt und du gut performen kannst in diesem Setup, ja, geil. Also
ja.
Musst du dich aber, glaube ich, auch als Chef persönlich sehr gut entwickeln, um zu wissen, dass du das auch hast, solche Dinge.
Klar.
Und das dann auch zugestehen. Und dann kommen wir wieder zum Recruiting. Da musst du halt die richtigen Leute auswählen. Ja, wenn du jemanden hast, der nur die ganze Zeit, jetzt habe ich Fitnessstudio und jetzt habe ich den Free Lunch mitgenommen und dann haben wir coole Events und sharp nach einem Jahr beantrage ich mein Sabbatical.
Ja.
Weiß ich nicht, ja, ob das dann, würde bei mir nicht so gut funktionieren. Ja, deswegen Benefits für mich kein, also wenn jemand nur wegen den Benefits kommt, würde ich sagen, nee, aber wirklich so auf dieser tiefen Ebene, das hat wirklich einen Impact auf die Lebenszufriedenheit, da geile Benefits anzubieten, wozu bist du angetreten mit deinem Unternehmen?
Ja.
Um die Leute irgendwie von morgens bis abends Roboten zu lassen? Also, weißt du, ich meine so, das ist halt.
Wir sehen uns immer als ja, so eine Lernplattform.
Genau.
Ja. Wir haben sehr viel Benefits im Bereich Lernen und Weiterbildung, weil wir da einfach auch sehr involviert sind. Und wir machen ja sehr viel auch im Bereich Gesundheitskunden. Da haben wir auch immer, wenn man den Kunden betreut, lernt man sehr viel über seine eigene Gesundheit und was man besser machen kann.
Ja.
Haben dann natürlich auch das eine oder andere Produkt mal bei uns im Büro stehen.
Ah, okay, cool. Ja. Achso, ja, okay, nice.
Genau.
Muss ich mir gleich nochmal anschauen. Oder?
Ja, genau. Also, genau, da haben wir so ein paar Drinks haben wir da, die sind echt cool. Mhm. Wenn wir zum Thema kommen, wie gerade der Arbeitsmarkt aussieht, hätte ich gerne eine kurze Übersicht von dir. Wie sieht der Arbeitsmarkt gerade aus? Wie hat er sich gewandelt in letzter Zeit? Und dann lass uns mal darauf gehen, welche Jobs noch zukunftsträchtig sind ja? Und welche Jobs vielleicht durch AI auch ihre Themen haben werden.
Ja, Gott sei Dank habe ich meine Glaskugel dabei.
Nee. Ja, genau.
Kleiner Scherz. Nee. Also, ich glaube, wir kommen aus einem sehr, so das Umfeld, was viele, glaube ich, auch noch in ihrem Kopf haben, zumindest zum Teil, ist halt so, krasser Fachkräftemangel, die ganzen Tech-Jobs, IT, unmöglich zu hiren. Also ich habe in den letzten Jahren einige kennengelernt, die einfach ihr Business aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, ich finde die ITler nicht und es nervt mich so. Das ist so die Zeit. Jetzt sind wir, glaube ich, 3 Jahre, ist die deutsche Wirtschaft rückläufig. Wenn du es auch mal ein bisschen international vergleichst, sind auch die Companies hier jetzt nicht so. Es gibt auch einen Grund, sagen wir es mal so. Also wenn du irgendwie siehst, was für Companies es im Ausland gibt, denkt man sich schon so, okay, OpenAI,
schon krass.
Crazy shit, was die machen. Wir sind da irgendwie noch so keine Ahnung.
Also wir haben DSGVO erfunden.
Ja, sowas, genau. Und ich glaube, da gibt es so auch vielschichtig schon einiges, was den Arbeitsmarkt auch krass disruptet. Also ich glaube zum Beispiel dieses eine, so Fachkräftemangel in der IT, diese ganz spezialisierten, extrem smarten Leute, die früher auch schon unfassbar schwer zu finden, werden auch nach wie vor schwer zu finden sein.
Das glaube ich auch.
Also das schon. Und die werden halt sehr AI-enabled. Also ich glaube, es gibt viele Jobprofile, die es halt jetzt noch gar nicht so wirklich gibt, ja, die halt mit AI und so weiter arbeiten. Kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Ding wird, dann eigene AIs zu entwickeln in deiner Firma. Wenn du eine Tech-Company sein willst, künftig wirst du wahrscheinlich sehr gut, so wie früher so internal Tools. Gab es ja immer so Leute,
gab's immer.
Das wird so internal AI. Das glaube ich, das ist so die Tech-Seite. Dann gibt es schon noch auch so einige Jobs, die gar nicht ersetzbar sind, sehr schwer ersetzbar sind, sowas wie Handwerker.
Kommt der Tesla-Robot, der kann das vielleicht.
Ja, okay, good point, könnte sein. Dauert aber, glaube ich, noch ein paar Jahre.
Ja, glaube ich auch.
Die sind aber mit Sicherheit so ein gewisses Risiko, weil es super painful ist, mit Handwerkern zusammenzuarbeiten. Also ich habe beim Eigenheim, da brauchst du immer mal wieder einen Handwerker, erreichst sie nicht, super unzuverlässig und so weiter. Und wenn ich jetzt einen Roboter anrufen könnte, der wird einfach kommen.
Das ist, ich würde es tun.
Ja, ich würde es tun, das ist wahrscheinlich. Deswegen, aber gerade ist es schon noch so Pflege und so weiter. Das wird erstmal, glaube ich, so weiterlaufen. Und dann ist schon alles ein Stück weit getroffen. Also auch Marketing. Ja,
auf jeden Fall.
Früher gab es Agenturen, die hatten 15 Texter. Wahrscheinlich zwei geile Texter und ja, Bomben-AI-Account. Ja. So, das würde wahrscheinlich das Setup.
Also wir machen auch sehr viel Texting für die Kunden und ja, wir arbeiten auch Hybrid einfach. Ne? Also ja, Mensch plus Fall. Maschine, weil wir da einfach die Kollaboration hinbekommen. Und auch die Texte verpassen weniger Themen, ja? Und der Research geht schneller. Und natürlich wird der Text nochmal angepasst und umgeschrieben und verändert und auch logische Sprünge sinnvoll eingebaut. Aber das ist einfach, das ist die Zukunft.
Ja, 100%, genau. Das ist, glaube ich, schon Marketing. Recruiting kann ich mir auch vorstellen. Also sowas wie also das Screening von CV. Weißt du, dann sagen manche so, ja, man kann das doch nicht. Ey, ganz ehrlich, ein Recruiter nimmt sich im Schnitt irgendwie ich weiß nicht die ganz genaue Zahl, aber sowas wie 30 Sekunden für einen CV.
Mhm.
Und ja, dann machst du das halt irgendwie schnell zwischen zwei Meetings. Und ja, so, das ist nicht geil. Und das einfach einer AI zu geben, die gut trainiert ist, die wird das mit Sicherheit besser machen, präziser machen. Auch sowas wie Scheduling. Ist ja nicht komplett gelöst.
Was ist Scheduling?
Also, Bewerber kommt rein, zum Beispiel Recruiter spricht mit dem, sagt, es gut, jetzt will er ein Interview machen mit zwei Leuten aus der Firma.
Aha, okay.
Und das ist ein super schmerzhafter Prozess. Das dauert, deswegen ziehen sich die Prozesse, weil du diese Zeiten nicht findest oft. Das sind so total banale Gründe. Das kann eine AI, das ist ja total ermüdend. Also meine Philosophie ist immer so ein bisschen so, keep dumb people and dumb stupid work out of your organization. So,
ja.
Das ist eigentlich schon, finde ich, ganz gut. Und das ist zum Beispiel eine stupid work. Jemanden dazu beauftragen, den Leuten hinterher zu rennen, um einen Termin zu finden. Das könnte
voll,
wahrscheinlich.
Das ist
ja. Also am Ende, glaube ich, ist es wahrscheinlich so eine Disruption wie das Internet selber. Also ich kann es jetzt nicht komplett absehen. Sales ist mein Bereich, da denke ich viel drüber nach. Ich glaube schon, dass so dieses Lead-Gen, auch im CRM, du kannst immer sehr viel rausholen, wenn du in dein CRM gehst. So, wenn ich mich jetzt montags hinsetze und 4 Stunden Analysen durch mein CRM fahre, dann finde ich meistens noch ein paar hunderttausend.
So, ja, glaube ich.
Genau, okay, super. Und da zum Beispiel eine AI zu haben, die das die ganze Zeit macht, das wäre zum Beispiel game-changing.
Da brauchst du dich nicht sorgen. Dein Anbieter vom CRM baut das gerade.
Ja, genau.
Du musst dich nicht sorgen. Yeah. Ich sag dir, alle Sachen, die du dir vorstellen kannst, die logisch sind, werden gerade von allen Anbietern im Hintergrund gebaut und getestet.
Ja, absolut. Absolut, genau, ja, da freue ich mich schon drauf. Und das ist zum Beispiel schon sehr gut lösbar über AI. Ich glaube, dass es auch viele Verkaufsprozesse gibt, wo ich total comfortable wäre, dass AI das löst.
Ja.
Also wenn ich jetzt irgendwie für, weiß nicht, 1000 Euro irgendwas kaufen will, dann brauche ich jetzt keinen Sales-Prozess. Das würde mich eher nerven, dass ich dann noch mit einem Typ reden muss, der mir dann irgendwas, boah, keine Ahnung, mich 10.000 Jahre befragt. Und ich denke mir einfach so, ne, das könnte eine AI machen. Wenn es höherpreisiger wird im B2B, glaube ich, spielt der Mensch schon noch eine große Rolle. Also wir hatten es auch davor, sowas wie, ich spreche jetzt mit jemandem, du bist jetzt mein Ansprechpartner, du bist irgendwie interessiert. Und dann ist ja schon oft so, als guter Vertriebler checke ich dann, hey, du bist aber nicht derjenige, der allein die Entscheidung trifft, sondern du bist einer. Das heißt, es gibt ja noch den anderen, keine Ahnung, deinen Chef, den kenne ich auch. Ja, dann gehe ich vielleicht mit dem nochmal lunchen in der nächsten Woche. Und wir haben einen gemeinsamen Kumpel. Hey, dann, weißt du so, und ein guter Vertriebler, der merkt ja eigentlich so, was sind diese Zusammenhänge? Und da gebe ich eine Info rein, da mache ich mich nochmal bemerkbar, da platziere ich ein Angebot. Das ist so viel Erfahrungswissen. Ja, das ist sehr, das spielt einfach die Intuition. Das ist so wie so ein guter Stürmer, der trainiert 1000 Mal, lauf links lang, aber im Spiel läuft er rechts, weil er einfach merkt,
da ist frei.
Genau, da ist frei. Und du bist ja nie in einem Vakuum. Also wenn du anbietest, bietet wahrscheinlich ein anderer auch an.
Ja, klar.
Und da so einen richtig guten Sales Guide zu haben, zu merken, nee, diesmal rechts entlang, nicht links lang, das ist schon noch sehr schwer kopierbar, glaub, oder lösbar einfach.
Ich glaube auch alle Themen, wo zwischenmenschliche Interaktion wichtig ist, auch das Bauchgefühl wichtig ist, die Intuition eine Rolle spielt, spielt sie auch bei jedem Kauf, ist die AI noch nicht so weit und ich glaube, dass Menschen dort immer noch wichtig sind. Ich glaube auch, dass Führungsrollen, Führungskultur sehr stark durch Menschen geprägt wird, deswegen kommen ja auch viele Leute wieder aus dem Homeoffice wieder zurück in die Firmen. Ich glaube, dass da viel, viel steht, aber ich glaube, dieses mit der AI zusammen, das ist die Future, also dieses Hybrid,
ja,
der Hybrid Human, ja, das ist das Ding und das macht ja auch, also ich bin seitdem, ich würde ganz ungelogen sagen, 300% habe ich mehr Performance. 300% ungelogen. Wie viel geile E-Mails ich schreibe und Leuten auf den Punkt genau sage, was die Next Steps sind und sehr, sehr klar kommuniziere und meine Gedanken, die ich im Kopf habe, viel klarer strukturieren kann seit der AI, ist für mich absoluter Gamechanger.
Absolut. Also ich sehe es genauso. Ich nutze es, wir nutzen es alle. Also das ist einfach nicht vorstellbar. Wenn du das nicht nutzt, dann verpasst du, ist wie so, als würdest du das Internet haben. Ja, es wäre einfach so.
Oder und du würdest noch immer mit dem Pferd in die Arbeit
gehen.
Also ich muss auch sagen, für alle Pferde-Liebhaber draußen ist das natürlich die geilste Vorstellung überhaupt. Ja? Aber ich wollte sagen, das ist so ein bisschen, wenn man mal schnell, du musst mal von München nach Berlin und dann nimmst du das Pferd.
Genau, ja? das wäre so eine Vorstellung.
Ja,
genau, genau. Ja, von dem her. Ich glaube, sowas im Sales halt, das eigentlich das eine Ding im Sales ist ja Vertrauen.
Ja.
Jemand muss einfach, schau mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Timon, hey, wir wollen SEO und so weiter, dann kannst du ihm zeigen, hey, ich verstehe dich, weil wir haben jetzt 2 Gespräche geführt und das habe ich verstanden.
Ja.
Okay, Timon versteht mich. Check. Das ist mein Projektplan. Ich vertraue deinem Vorgehen. Check.
Genauso ist es.
Hier sind meine Referenzen. So. Okay, die können das wahrscheinlich. Check. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Komponente. Der Kunde muss auch irgendwie Selbstvertrauen haben, dass er diesen Part spielen kann, den er hat. Und manchmal ist es ja dann Aufgabe im Sales, jemanden nur das zu lösen, ja, zu sagen, hey, schau mal, du stehst jetzt wahrscheinlich an der Stelle und weißt nicht, ob das bei dir funktioniert. Weißt du, was wir machen? Wir starten jetzt und wenn du die ersten 2 Wochen das Gefühl hast, das klappt nicht, dann baue ich den Reißleiner rein. Dann kannst du einfach sagen, stopp. Und das, was ich gemacht habe, ist einfach nur, ihm dieses Selbstvertrauen noch zu geben, er kann jetzt diesen Schritt wagen, weil er nicht dann komplett irgendwie in Fail landet. Und ja, am Ende ist es Vertrauen und das kann man, glaube ich, nicht durch Textgenerierung.
Nee.
Noch nicht.
Also sensationeller Tipp, also wirklich sensationeller Tipp, genau dieses, das Selbstvertrauen zu geben dem Kunden, das er kauft. Das ist
oft so, ja, ist wirklich oft.
Und also, man hilft den Kunden ja auch meistens dazu, viel besser zu werden. Ja, das ist ja oft das Ding.
Und ich glaube auch, so ist meine Philosophie, du gibst dieses Vertrauen am besten, wenn du einfach vertrauenswürdig bist.
Ja.
Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, so wie, hey, ich will Modern Workplace verkaufen und bin ein IT-Dienstleister und was machen wir so, keine Ahnung, Google Meet Setup oder Microsoft Teams und so weiter. Und sag ich so, boah, so ein unattraktives Angebot. Ja, es ist einfach, es ist August, 35 Grad und du kommst mit dem Schoko-Nikolaus. Das will keiner gerade. Ja. So ist einfach schon für jeden gelöst. Ja, es war mal gut. Dann ist ein guter Sales-Mitarbeiter nicht deine Lösung. Und deswegen würde ich dir empfehlen, sprich mal mit dem oder stell dir doch mal die und die Frage, aber lass uns jetzt nicht irgendwie voll ins Sales-Recruiting einsteigen. Ja, das bringt dich nicht weiter. Ja, und das machst du. Bringt dir das was in dem Moment, wenn du das gerade verkaufen willst? Nein.
Nein.
Bringt es mir irgendwas? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass du keinen Kunden da draußen hast, der sagt, hey, das war der letzte Schrott, den ich da gekauft habe. Ja. Das ist schon mal viel wert. Und irgendwie glaube ich dann am Ende des Tages schon so an Karma. Ja, also so, ja,
100%.
Das kommt dann zurück. Also wir haben uns ja auch kennengelernt, weil du gesagt hast, hey, ich will einen Tipp zum Social Recruiting. So, ja, wir haben ein ganzes Team so für Social Recruiting. Und du hast gesagt, hey, ich habe die 5 Fragen. Ich habe sie dir einfach beantwortet.
Ja,
ich habe
gar
nicht gedacht so, boah, keine Ahnung, hey, vielleicht könnte ich es ja so drehen. Hey, wir machen das, weil wir können es besser. Und das ist einfach nicht mein Approach.
Dann schau dir, und ich überlege die ganze Zeit, jetzt wo wir sprechen, eigentlich brauchen wir eigentlich mal einen richtig guten Sales-Mitarbeiter. Und dann denke ich schon die ganze Zeit,
Job dich zu sprechen.
Genau. Nee, das ist sensationell. Also das sehe ich sich ganz genauso. Also super spannend. Bei uns ist ja auch so beim SEO-Thema und auch bei dem Online-Marketing-Themen, wir müssen immer, wir machen das immer mit AI zusammen und am Ende ist es ja so, dass wir nicht genau wissen, also dass wir wissen, was rauskommt, aber wir würden niemals jemandem was verkaufen, was er nicht braucht. Ja, ja. Also zum Beispiel, wenn da jetzt jemand kommt, wir haben das häufiger, da kommen junge Firmen hin und die brauchen schnell Leads.
Ja, genau.
Den verkaufen wir kein SEO, das macht gar keinen Sinn. Mhm. Mit denen spreche ich und ich erkläre denen das gerne und dann sage ich, hey, für euch ist es sicherlich sinnvoller, Lead Generation zu betreiben, SEA zu kaufen, Facebook Ads zu kaufen. Dann gibt es große Firmen, die kommen zu uns und sagen, sie brauchen das und das und das. Und ich merke, das braucht ihr nicht. Ihr braucht jetzt die Rettung beim SEO Relaunch, weil ihr seid sonst in 3 Monaten, wenn ihr euren Relaunch gemacht habt, habt ihr keine SEO-Grundbasis mehr und da bringt es euch nichts mehr, wenn ich euch noch 3 Texte brauche. Ja? Sowas haben wir auch häufig, aber es ist einfach, es macht immer Sinn, es nur zu verkaufen, wenn es sinnvoll ist.
Ja, voll. Also das wäre auch zum Beispiel, ist meine, auch mein Versprechen.
Ja, genau.
So, also für, wofür wir auch stehen, ist halt awesome people for awesome growth. Und ich finde, jemand, der einfach nur was verkauft, damit er einen Sale macht, ist einfach für mich nicht awesome.
Das bringt auch nichts.
Punkt.
So, also das, du hast dann vielleicht 3 Monate, hast du Spaß mit dir. Und dann nach 3 Monaten funktioniert es halt nicht mehr. Also deswegen haben wir auch, wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Individualangebote, weil wir immer merken, dass wir dort eine bestimmte Richtung drehen müssen, damit die richtig erfolgreich werden. Also wir haben dann so ein, ich sehe das ja, ich spreche mit den Kunden, ich verstehe dann sehr, sehr gut, was sie brauchen. Und durch die Erfahrung, die ich habe, kann ich sehr gut einschätzen, was die beste Lösung für sie ist. Entscheide dann, wenn SEO zum Beispiel die richtige Lösung ist oder AI-Technologien die richtige Lösung sind, dann entscheide ich, welche, da gibt es ja auch viele Themen im SEO, was wir daraus nehmen, um für die zu machen. Und dann auch in der richtigen Reihenfolge. Und das bringt denen meistens sehr, sehr viel Erfolg.
Ja. Also, finde ich, passt auch gut zu dir als Persönlichkeit. Also, ich ticke ähnlich und ich glaube, es gibt heutzutage sehr viele Anbieter da draußen, die halt immer so sagen, so, hey, du musst alles im Fließband aufbauen und hey, und Sales, Sales, Sales und du musst nur 8000 Calls irgendwie im Monat ballern und dann hat, ja, so.
Ja, aber ist ja so.
Ich habe ja bei Hays, ich bin ausgebildeter Vertriebler, wenn du so willst, habe das bei Hays gelernt. Ja, das ist einer der größten Vertriebsorganisationen Europas. Mhm. Ja, 2000 Vertriebler in Deutschland. Ja,
das ist schon viel
Power. Ja, ich habe es mal hochgerechnet, 20.000 Outbound-Calls am Tag. So, das ist wirklich, da bewegst du was. Das stimmt schon. Wenn du einfach so viel Calls machst, da bewegst du was. War eine total lehrreiche Zeit. Auch coole Firma und so weiter. Ja. Aber das ist halt einfach nicht für jeden die Antwort, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube so, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, ich arbeite gerne aber so individuell mit einem Kunden zusammen und ja, dann ist dein Sales Approach wahrscheinlich nicht derjenige zu sagen, hey, ich habe jemanden, der einfach vogelwild die ganze Welt anruft, sondern das kann man dann schon viel besser strukturieren, ja, viel smarter angehen. Und das ist zum Beispiel dann auch so eine Sache, da rede ich den Leuten schon manchmal sehr ins Gewissen und sage so, hey, schau mal, du tickst doch so, weil wenn du ein Outbound Sales-Team hast, das den ganzen Tag Calls ballern soll, ja, dann wäre es gut, wenn einer das den ganzen Tag vormacht.
Ja, klar.
Bist du das? Und dann sind wir so, ja, nee, ich weiß nicht, ob du dann dir sowas aufbaust wie so, das sind wir als Filmer und das sind hier 5 Aliens, die was anderes
machen. Ja, genau. Weißt
du, und das ist so, das ist dann vielleicht auch kein gutes Setup, ja, und ja, dann macht vielleicht ein anderes Sales-Setup mehr Sinn, ja.
Und das ist wichtig, dass du sagst, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viele, so dieses Wolf of Wall Street-Mindset, so die Sales-Leute sind so eine eigene Abteilung, die so ganz krank irgendwas machen, aber dabei müssen sie halt voll integriert sein ins Team, damit wirklich, Sales, sag mal, Sales auf einem Level, wo der Sales-Mitarbeiter den Kunden versteht und das Angebot im Sinne von beiden Firmen macht.
Ja, und du hast ja auch deswegen gucke ich mir schon immer an, so wie schaut denn der Sales-Prozess aus? Und gestern zum Beispiel auch mit jemandem gesprochen und der hat dann, also IT-Dienstleister, bei denen geht so ein Ticket so ab 50.000 los im Jahr. Und dann wollte er halt so einen ganz Jungen einstellen und dann haben wir so ein bisschen rumüberlegt und der hat aber noch so eher so ein kleineres Offer, was wie so eine Software ist, das sind so 300-400 € im Monat.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich glaube, es ist der schlauere Approach, diesen Sales-Mitarbeiter auf dieses erste Offer anzusetzen. Dann verkauft er, das ist relativ schnell zu lernen, wie verkaufst du denn dieses 300-400 € im Monat, das ist jetzt kein Rieseninvest.
Ja.
Aber wenn du dann jemanden hast, dann kannst du sehr smart den Sales-Prozess so weiter, dass du sagst, hey, wir haben nach 2 Monaten Feedback.
Ja.
Dann sitzt dann da ein guter Berater und sagt, hey, guck mal, euer Potenzial, wenn ihr das jetzt schon so ausschöpft mit der richtigen Dienstleistung, so und dann von 10 Kunden konvertierst du halt ein. Ja. Das ist ein smarter Sales-Prozess.
Das ist smarter.
Genau. Und viele sagen halt, hey, warte mal, so ungefähr, ich habe halt dieses Wolf of Wall Street. Ich gucke jetzt an, wir haben so viel Outbound, so viel Leads. Ich brauche einfach 8000 Mal mehr Outbounds. Dann, so, das ist oft gar nicht die Lösung, beziehungsweise gibt es eine Lösung, die manchmal einfach noch näher liegt. Ja.
Auf jeden Fall.
Genau.
Wo könnte ich denn die Zuhörer und Zuschauer kontaktieren und was ist der beste Weg, mit dir in Kontakt zu kommen, wenn man sagt, hey, ich brauche jetzt Sales-Mitarbeiter?
Ja, also wenn du so ein bisschen sehen willst, was ich von mir gebe, dann gerne auf LinkedIn. Da Nils Constander, da teile ich recht viel. 5 bis 3 Mal die Woche teile ich da was. YouTube, Podcast habe ich auch. Willst du auch unter meinem Namen finden. Und auf der Webseite constander.de findest du ein paar Infos, Fallstudien und so weiter. Kannst du das angucken und tritt gerne mit uns in Kontakt. Ich glaube, jetzt hast du so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie wir das machen, wie ich das mache. Bin immer an dem Austausch interessiert. Und habe meistens entweder einen guten Tipp oder ein gutes Angebot.
So ist es. Deswegen, also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da, abonniert gerne den Kanal oder den Podcast natürlich, wo ihr ihn gerade hört. Würde uns sehr, sehr freuen und gebt uns auch gerne gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns immer sehr weiter, dass mehr Leute das natürlich mitbekommen und wir einfach auch da mehr Gas geben können drauf. Ich fand heute den Podcast super spannend mit den Nils. Viele coole Insights zum Thema Recruiting und auch die Wichtigkeit von Sales tatsächlich, was auch immer ein also wo ich auch heute einen Perspektivwechsel hatte. Dafür möchte ich auch nochmal danken an der Stelle, dass Sales nicht nur dieses Outbound-Calling, E-Mailing ist, sondern dass es auch durchaus was mit Empathie zu tun hat und dass der Sales, die Sales-Leute auch ins Team passen müssen. Deswegen vielen lieben Dank dafür.
Und sehr gerne.
Ja, schaltet gerne wieder ein, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology und ich sage nur, bis dahin, vielen Dank.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.